Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Hinter den Schlagzeilen-Show. Und heute ist der 1.7.2017 und mit dabei sind heute der Phil.
Hallo.
Der Luke.
Hallo.
Und die Maria.
Hallo.
Ich bin Jörg. Hallo an alle Zuhörer. Gut, ich schalte jetzt wie immer den Telefonhörer ein. Wer das sagen möchte, kann uns gerne anrufen und mitkommentieren. Genau, unser heutiges Thema hinter den Schlagzeilen ist zum einen der Staatstrojaner, dann der Grenfell Tower in England und allgemein zu den Wahlen in England, die vor wenigen Wochen waren. Dann gab es einen meiner Meinung nach spannenden Leak über Syrien und den angeblichen Giftgasangriff, der vor kurzem veröffentlicht wurde. Dann gibt es allgemeinere Themen, zum Beispiel über die Puppenspieler, worüber wir reden wollen, was da jetzt so in den letzten Wochen geschehen ist. Dann allgemein gehäufte Terrorangriffe weltweit, wo sehr viele Fahrzeuge in Menschen reingefahren sind, was auch hauptsächlich England betrifft, wie viele vielleicht auch mitbekommen haben. Dann sprechen wir noch allgemein zu Kind der Gesellschaft, was ist dort da so passiert in den letzten Wochen und zuletzt dann noch zu den Erdveränderungen. Genau, aber das hauptsächlichste Thema, mit was wir uns heute befassen wollen, ist vorrangig eben die Wahlen von England und der sogenannte Grenfell Tower, der halt am 14. Juni abgebrannt ist. Ich weiß nicht, ob wer davon jetzt so viel gehört hat, zumindest was die Wahlen betrifft von England. Es war, ja, salopp gesagt, ein ziemlicher Reinfall für die Theresa May, dass halt der Corbyn halt so viele Stimmen bekommen hat und sie musste halt dann ganz schön, ja, blöd in die Röhre gucken, was sie denn jetzt machen kann. Genau, und fast dann zur ähnlichen Zeit gab es halt dann noch einige Anschläge in England oder kurz davor noch, wo nochmal ein bisschen Panik geschoben wurde, Sicherheit muss erhöht werden und so weiter. Und halt dann am 14.7. ist halt dieser Turm eingestürzt, was meiner Meinung nach halt schon, eingestürzt sei schon abgebrannt, was meiner Meinung nach dann schon sehr symbolisch ist, dass dieser Turm abbrennt. Aber das werden wir dann nochmal näher beleuchten, warum, ja, das überhaupt symbolisch ist. Genau, weiß von euch jemand etwas zu den Wahlen allgemein in England, was denn da so schief gelaufen ist oder was gut gelaufen ist vielleicht?
Ja, also erstmal war das ja so, dass die Theresa May, also die aktuelle Premierministerin, so eine sogenannte Snap Elections ausgerufen hat, also eine vorgezogene Wahl im Prinzip. Und sie hat es halt so eigentlich aus wahltaktischen Gründen oder wie auch immer gemacht. Aber der Schuss ging halt völlig nach hinten los, weil halt die Labour Party unter Führung von Jeremy Corbyn, der halt ein eher linker Politiker ist und sag ich mal, auch ein bisschen Anti-Establishment. Die haben halt 30 Sitze dazu gewonnen, was schon massiv ist. Und die Konservativen unter Theresa May haben 13 Sitze verloren. Also es war eigentlich eine große Wahlniederlage für die Konservativen.
Und was war der Gedanke dahinter, die Wahl nochmal, also die Wahl vorzuziehen?
Also ich glaube, offiziell ging es halt auch um den Brexit-Kurs. Weil das natürlich total umstritten war alles und immer noch ist mit dem Brexit. Und die Theresa May hat sich ja, nachdem der Brexit so gewählt wurde, bei der Volksabstimmung ja auch für den, also ist quasi umgeschwenkt und hat immer gesagt, sie ist für den Brexit und wir machen das. Und das war halt alles sehr umstritten. Und dann hat sie halt gesagt, okay, wir machen jetzt Neuwahlen. Und damit, ne, ich hier sicher bin, dass ich hier noch alle hinter mir habe und so. Aber letztlich war es wahrscheinlich auch einfach strategische Gründe, weil sie halt dachte, sie könnte dann da einen guten Schnitt machen.
Also mehr Macht sozusagen an sich ziehen und dann ihre Position besser durchzuziehen.
Ja, also es gibt's ja öfters mal, dass Leute so vorgezogene Neuwahlen machen oder so. Mhm. Der Schröder hat es ja auch mal gemacht, ne?
Vertrauensfrage hat erinnere. Gestellt, gell?
Ja, und das sind halt dann so Manöver, um halt so auf den Tisch zu hauen und zu sagen, okay, so danach könnt ihr mich dann auch nicht mehr kritisieren, so nach dem Motto.
Okay. Also ja, das ist ziemlich schief gelaufen, wie ich das mitbekommen habe, ja.
Jetzt kann sie gerade kritisiert werden.
Was wäre es passiert, wenn sie noch schlechter abgeschnitten hätte? Wäre sie dann nicht mehr?
Ja, dann wäre wahrscheinlich
Präsidentin gewesen.
Ja, dann hätte wahrscheinlich Labour gewonnen und Jeremy Corbyn wäre Premierminister. Und was auch noch natürlich ein völliges Unding ist bei diesen Wahlen, ist, dass also dadurch, dass die Konservativen halt verloren haben und Labour so stark gewonnen hat, aber die Konservativen immer noch ganz minimal eine Mehrheit hatten vor der Labour-Partei, hat es halt nicht gereicht für eine Regierungsbildung. Und deswegen mussten sie sich halt einen Koalitionspartner holen. Und wen haben sie sich geholt? Die DUP-Partei, also die, das sind quasi radikale Protestanten, die halt Nordirland hassen und Katholiken hassen und gegen Abtreibung sind und Kreationisten und was weiß ich, also echt ein harter Verein.
Na, und, ihnen wird auch also Pro-Israelismus, also nachgesagt und Pro-Zionismus und eben also sehr, also sehr biblisch dogmatisch. Also ein bisschen genau. So, also wie religiöse christliche Extremisten in den USA, also die auch politisch unterwegs sind.
Und auch gleichzeitig rechts, kann man das sagen? Sind die rechts? Oder?
Ja, wahrscheinlich eher rechts eingeordnet.
Ich würde schon sagen, ziemlich kräftig.
Ja, also ich hab eine Flagge gesehen von denen, also irgendwo auf einem englischen Artikel. Also da war halt eben so eine rote Hand dargestellt, also innerhalb von so einem, diesem israelischen Stern und dann eben dieses rote Kreuz, also von Großbritannien und die englische Krone oben drüber. Also das ist halt wohl nicht die offizielle Flagge, die diese Partei nimmt, aber die halt eben also Anhänger, also verwenden, genau.
Ja, also auf Wikipedia steht zum Beispiel, wer will, kann sich das auch mal durchlesen, die Democratic Unionist Party, da steht, die DUP lehnt Homosexualität, Schwangerschaftsabbruch und Glücksspiel als Sünde rigoros ab. Auch Kreationisten sind in der DUP vertreten. Also das ist schon heftiger Laden und eigentlich unvorstellbar, dass also jetzt in Deutschland zum Beispiel, dass so eine Partei an der Regierung wäre, ne? Und in England denke ich mal auch ziemlich unvorstellbar bis jetzt.
Kann man das in Deutschland mit der NPD gleichsetzen oder ist es dann zu weit?
Das habe ich auch überlegt.
Also ich glaube, es ist schon, ja.
Gut, in mancher Hinsicht, denke ich, passt's vielleicht, aber in Deutschland ist die NPD meines Erachtens noch also zu wenig religiös angebunden.
Okay.
Ja, genau.
Okay, aber auf jeden Fall sind es Extremisten, so oder so. Es ist letzten Endes egal, ob sie dann nun sehr weit rechts sind oder jede Art von Fanatismus ist halt eine Gefahr für alle anderen.
Also verstehe ich das richtig, die haben allein die Mehrheit nicht hingekriegt und haben dann irgendwie nach einer Notlösung gesucht und dann haben sie halt die genommen, weil die dann dazu bereit waren, mit denen in die Koalition zu gehen.
Ja, und das ist eigentlich ja auch ein Armutszeugnis, wenn man jetzt mal voraussetzt, dass die Theresa May und deren Regierung das Wohl von England im Blick hat. Und dann, statt zu sagen, okay, ist halt blöd gelaufen, dann können wir jetzt halt keine Regierung bilden und dann macht ihr mal, weil ihr halt so viel gewonnen habt, dann zu sagen, nee, wir nehmen uns hier so den totalen Extremistenclub, der eigentlich, also jetzt mal blöd gesagt, am liebsten Katholiken irgendwo von Bäumen baumeln sehen würde und machen mit denen eine Regierung, nur damit wir an der Macht bleiben. Also es ist schon ein starkes Stück. Und dann ist auch noch, also
Nee, er spricht zu Ende.
Nee, es gibt dann auch noch so tausende Sachen, also die Engländer sind, ich hatte auch gesehen, so auf Facebook und so haben Leute Sachen geteilt und die Engländer haben ja auch einen ganz lustigen Humor und haben halt auch so tausend Memes und irgendwelche Videos gemacht und wo sie das halt alles auf die Schippe nehmen, weil ich meine, die haben ja dem Corbyn, also für die, die vielleicht jetzt nicht so die politische Landschaft so kennen, also Corbyn, also der jetzige Chef quasi von der Labour-Partei, also sowas wie der SPD hier, der wurde quasi innerhalb der Partei dann an die Spitze gewählt, gegen den Willen von sehr vielen, die eher so auf Tony Blair-Linie sind. Und vielleicht kann man sich den so ein bisschen vorstellen wie so einen englischen Oscar Lafontaine oder so. Okay. Also schon relativ stark gegen das Establishment und sehr linke Positionen und extrem beliebt auch. Und dem haben sie ja, die haben natürlich in den Medien den versucht fertig zu machen, die ganze Zeit, so wie sie es ja auch versucht haben mit den Linken und so. Oder immer noch versuchen. Und dann haben sie ihm halt eine Sache, die sie ihm vorgeworfen haben, dass er halt sich nicht klar von Terrorismus abgrenzt, weil er halt früher im Friedensprozess mit Nordirland halt eine Rolle als Vermittler gespielt hat und dadurch dann halt auch Leute von der IRA und so getroffen hat, soweit ich weiß. Und das haben sie ihm halt nicht immer vorgehalten, was natürlich auch Quatsch ist. Ich meine, der hat da anscheinend auch wirklich was Gutes bewirkt damals. Aber das war halt immer der Vorwurf nach dem Motto, oh, Terroristen und du grenzt dich da nicht richtig ab und kritisierst es nicht und hast früher sogar mit denen geredet und so. Und jetzt geht halt die Konservativen gehen jetzt eine Koalition mit halt den totalen Extremisten ein, die auch teilweise, gab es ja auch Terroranschläge und so von den Protestanten in Nordirland, also das war ja nicht nur die IRA, das ging ja auch in die andere Seite, also es ist schon unfassbar eigentlich.
Also die haben, wie so oft bei vielen beliebten Präsidentenkandidaten in anderen Ländern, wo wirklich das Volk dahinter steht, einfach wieder schwarz gefärbt, um das Schlechteste noch schlechter zu machen sozusagen oder einfach schwarz anzufärben, was dann am Ende gar nicht so schlimm ist, wenn man das so nimmt.
Genau.
Ja, eigentlich haben sie sich ja damit jetzt nochmal in den Fuß geschossen, weil in der nächsten Wahl wird wahrscheinlich der Corbyn dann dadurch noch besser abschneiden.
Mhm. Ja.
Ja. Und die Wahlen, die könnten vielleicht sogar schneller stattfinden, als wir denken.
Wie lange wurde denn das Parlament jetzt gewählt in England? Weiß das jemand?
Also ich glaube für die nächsten 5 Jahre.
Also es ist schon ein längerer Zeitraum auf jeden Fall, okay.
Die Bevölkerung scheint ziemlich außer sich zu sein. Nicht zufrieden mit dem, was da abgelaufen ist.
Wer war nicht zufrieden?
Die Bevölkerung dort.
Ah ja, genau, ich denke mal.
Wer wollte gerade? Nee, die lieben ja auch alle Jeremy Corbyn. Also die singen ja auch Lieder und so und da gibt's richtig Massenveranstaltungen, wenn er eine Rede hält und so. Also der ist wirklich total gefeiert, weil das Land halt auch, dem es halt schlecht geht und so viel die Konservativen oder auch Labour unter Tony Blair halt so viel extremen Mist fabriziert haben, dass die Leute echt gerade keinen Bock mehr haben.
Genau. Ja, und er hat auch, also eigentlich, ich habe jetzt gerade das deutsche Wort nicht im Kopf, Track Record oder so eine Art, also eine Referenz, also für Prinzipientreue. Über ganz viele Jahre war er ja schon, also Parlamentarier gewesen, also im House of Commons.
86, glaube ich, bilde ich mal ein.
Ich dachte 83 oder jedenfalls so 80er Jahre.
Ja.
Und hat auch immer auch schon gewarnt, also ist aufgestanden, hat gesprochen, hat gewarnt, also über die ganzen letzten 30 Jahre hinweg, also bezüglich verschiedener Entwicklungen, also die es geben könnte, also wenn jetzt Großbritannien diesen oder jenen Kurs beschreitet. Und das ist auch mehr oder weniger eingetroffen.
Also er hat sozusagen seinen Worten immer Taten folgen lassen.
Genau, oder eben auch langfristig, also langfristige Entwicklungen vorhergesehen und gewisse Gefahren gesehen, also vor allem eben auch im Neoliberalismus, also der von Thatcher auch so also durchgesetzt worden ist oder während der Thatcher-Regierung. Und hat eben auch gesagt, so was, also wozu das führen könnte. Und das ist ja dann auch also ersichtlich geworden. Also zum Beispiel eben das Sinken der Beschäftigtenzahlen, also mehr Korruption oder dann eben auch also Verarmung der Bevölkerung, solche Geschichten.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil um zu verstehen, was da in England los ist, muss man sich auch die ganze Misere dieses Landes auch vor Augen führen. Also wie du ja gesagt hast, Maria, mit der Privatisierung unter Thatcher und dann auch unter Tony Blair und so, also die haben das einfach so auf die Spitze getrieben, dass zum Beispiel auch das Zugnetz und die Bahn wurde ja komplett privatisiert, aber nicht nur so wie bei uns, dass jetzt die Bahn quasi zwar offiziell privat ist, aber irgendwie ist es ja trotzdem noch so halb staatlich und was weiß ich, aber dort haben sie es halt komplett privatisiert, auch mit Konkurrenz, also die haben das ganze Netz zerschlagen und nach dem Motto, ja, wenn, da soll halt Konkurrenz sein, ich meine, auf die Idee muss man erstmal kommen bei einer Bahn, ja, ich meine, es gibt halt nur eine Bahnschiene, wie willst du denn da also Konkurrenz machen, das ist total absurd und was zu was das geführt hat, ist, dass, dass man in England jetzt halt eigentlich, wenn man eine Fahrkarte buchen will, irgendwie einen riesen Ärger hat, weil man irgendwie 10 verschiedene Unternehmen auf die Webseiten muss und irgendwie sich da seinen Weg zusammenstückeln muss, weil es alles so zersplittert ist, ne? Und dann gab es noch einen Riesenskandal jetzt im Gesundheitswesen, weil durch die Privatisierung halt dieses nationale Gesundheitssystem völlig marode geworden ist und Korruption und es wird nicht mehr für die Kranken gesorgt und so. Also da geht's halt drunter und drüber, halt eben aufgrund dieser ganzen Privatisierungsideologie und überhaupt. Und das glaube ich, muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Also die Leute sind echt, die haben einfach genug jetzt.
Die Brexit ist ja da genau das nächste Ziel letzten Endes. Das schadet ja auch wieder den einfachen Leuten irgendwo. Es gibt ja Handel und all das und das steht ja auch auf Gefahr, oder? Wenn es wirklich durchgesetzt wird.
Und da hat Jeremy Corbyn, glaube ich, auch eine recht pragmatische Position. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Grund, warum ihn die Leute mögen, weil er halt sagt, ja, Brexit ja, also wir ziehen das durch, das war die Volksabstimmung und so, aber er will, glaube ich, zum Beispiel in der Zollunion bleiben, also dass halt das mit den ganzen Ein- und Ausfuhr, dass sich da halt nichts ändert und ein paar andere Sachen auch noch, also der sieht es relativ pragmatisch und will da eine Lösung finden, dass ne, das halt das nicht zu Chaos führt oder so und und sieht es, glaube ich, relativ unideologisch.
Ja. Genau, und da spielt vor allen Dingen dann noch rein, halt dieser Turmbrand von Grenfell, würde ich mal sagen. Dass der, wie am Anfang genannt, fand halt am 14. Juni statt. Und das ist halt meiner Meinung nach schon einfach sehr symbolisch, dass dieser Turm da abgebrannt ist, weil zum einen der Turm wurde halt leider eben, oder nachdem halt viele gestorben sind, halt vorrangig von armen Leuten bewohnt, das heißt halt Muslime, schwarze Leute, halt die Ärmsten der Armen, und dieser Turm ist halt abgebrannt, sozusagen, ja, das Volk, was auch den Corbyn gewählt hätte am Ende, oder vielleicht sogar gewählt hat, weil das war natürlich nach den Wahlen dann, genau.
Ist das vorher oder nachher passiert?
Ist nachher passiert, genau.
Kurz danach, kann das sein?
Ja.
Ein, zwei Wochen danach ungefähr müsste es gewesen sein.
Mhm. Nee, ich glaube sogar die Woche danach. Also die Wahlen waren, ja. Also ich denke, die Wahlen waren am 8. Juni und 6 Tage später, also fast eine Woche danach, also ist das Grenfell-Ereignis gewesen.
Und das, genau. Und das ist halt so symbolisch meiner Meinung nach, weil das Gebäude wurde halt saniert in den letzten Jahren und da wurde einfach nicht richtig investiert, um die Bevölkerung, wenn man das jetzt mal als Gesamtbild nimmt, zu schützen, sondern wurde halt an Brandschutzmitteln gespart, anstatt halt nicht entflammbare Brandschutzmittel zu nehmen oder eine Dämmung zu nehmen, wurde halt $2 pro oder 2 Pfund pro Quadratmeter gespart, damit eben nicht das nicht entflammbare Dämmschutz eingesetzt wird. Das heißt, natürlich hätten die das gemacht, wäre es soweit nicht so zu großen Brand gekommen und zusätzlich wurde halt auch nicht ein Sprenklersystem eingesetzt, weil halt auch wieder gespart wurde. Das heißt, an der Bevölkerung, an der normalen Bevölkerung von England wurde gespart und deswegen gibt es zu viele Opfer und das kann man ja wirklich aufs ganze Land ausweiten, weil eben die Eliten die Eliten halt, wie sei es jetzt hier Theresa May zum Beispiel, sich nicht für das einfache Volk einsetzen, was halt ein Corbyn garantiert gemacht hätte. Und da ist es schon ziemlich symbolisch, dieses das ganze Ding abgebrannt ist. Und ja, die gebrannte Ursache ist sehr stark vermutet worden, Kühlschrankbrand. und der im vierten Stock, glaube ich, anfing und dann sich über das ganze Gebäude hochzog. Wo es dann vielleicht schon wieder etwas spannend wird, ist halt gerade über die Anzahl der Opfer. Da wird vermutet, dass die größte Zahl verschleiert wird. Also insgesamt haben über 600 Leute in diesem Gebäude gewohnt mit 120 Wohnungen und die offizielle Opferzahl sind ja 79, aber die inoffizielle Zahl sind 379, also 300 Leute mehr gestorben. Also das heißt, über die Hälfte der Leute, die dort gewohnt haben, sind gestorben letztendlich. Und warum wird das verheimlicht? Da wird halt vermutet einfach, würde das an die Öffentlichkeit gekommen oder hätte das die Medien zusätzlich noch öffentlich verbreitet hätten, wären halt schon viele, viele Leute auf die Straße gegangen und hätten gesagt, hey hier, was habt ihr für Mist gemacht, warum habt ihr so wenig Geld hier investiert und jetzt sind so viele Menschen ums Leben gekommen.
Wenn das wirklich der Wahrheit entspricht, dann ist das ja schon ziemlich dreist, dass die, dass die überhaupt versuchen, solche Zahlen zu fälschen, gerade in so einer Welthauptstadt, wo eigentlich jeder mit jedem connected ist.
Genau, das ist ein Punkt, den auch basierend auf einem Artikel von Neil Bradley halt aufbringt. Er sagt halt auch, die konnten es nicht verheimlichen aufgrund der Lage, weil es eben soziale Netzwerke heute gibt und halt sich die Leute einfach austauschen, sich unterhalten und deswegen kam halt dann noch diese Zahlen wirklich raus. Aber es ging halt leider nicht viel auf die Straße. Ich weiß jetzt nicht, ob überhaupt jemand auf die Straße ging. Ist mir zumindest nicht bekannt, aber es wurde halt nicht so groß an die Glocke gegangen dann.
Also ich glaube, der Protest, der hat sich irgendwie mehr über die sozialen Medien und auch über YouTube und so weiter ausgetragen. Ja. Also mehr online als auf der Straße. Aber es wäre schöner gewesen, also wenn es auf der Straße passiert wäre, weil das wäre dann noch viel medienwirksamer geworden. Da hätten noch mehr Leute so, also ihre Augen auf das Ganze gerichtet und was das halt alles überhaupt bedeutet.
Ja. Aber ich glaube, so wie ich das mitgekriegt habe, aber gab es schon einen ziemlich großen... Also es war schon ein großer Skandal und die Leute haben sich schon aufgeregt, auch in den Mainstream-Medien. Teilweise wurden auch schon sehr scharfe Fragen gestellt und so. Also es war schon ein Riesenthema. Und was ganz interessant ist, ich glaube, der Neil Bradley hat es auch in dem Artikel so ein bisschen geschildert, dass die Leute in England waren ja eh schon auf 180 wegen den ganzen Terroranschlägen. Und aber das ist ja immer bei Terroranschlägen, da wird ja immer die Schuld auf die Muslime oder islamischen Staat oder was auch immer geschoben und dann kann man immer, die Bevölkerung soll quasi die bösen Moslems hassen. Und das war so ein bisschen die Stimmung. Und jetzt ist dieser Turm abgebrannt und offensichtlich sind nicht irgendwelche Moslems schuld, sondern halt die Regierung. Ja. Und jetzt entzündet sich das Ganze so in Richtung Regierung. Also die Leute haben eh schon, sag ich mal, einen Hals und jetzt ist es, ja, kocht das halt hoch auch gegen die Regierung. Also das fliegt dem Establishment so ein bisschen um die Ohren. Also das ist schon ganz interessant.
Ja, definitiv. Es ist halt auch einfach, was wir vor uns kurz hatten, weil die mit dieser Extrempartei, dass die so an der Macht dranhängen, auf Kosten von anderen Leuten. Und so ist es halt auch bei diesem Tower. Der wurde halt nicht saniert, weil sie unbedingt an der Macht halten bleiben wollen. Das ist halt das Problem. Das Problem einfach, was wir schon öfters mal diskutiert haben, von Psychopathen einfach, dass sie so krank sind, die sehen gar nicht, dass sie das ganze Land zerstören und niemandem mehr helfen.
Beziehungsweise sie sehen das schon, das ist ihnen halt vollkommen egal.
Oder so.
Ja, sie setzen ihre Prioritäten anders, zum Beispiel das Geld also Bankern in den Rachen zu werfen. Oder
den reichen Vierteln drumherum von diesem Grenfell Tower.
Oder wie in diesem National Health Service, dem Gesundheitssystem, das waren ja auch so Skandale, weil das wurde ja oder sollten ja privatisiert werden oder gab schon so Privatisierungsprogramme und dann haben halt irgendwelche Konsortien, waren dann mit dem Bau von Kliniken beauftragt und was weiß ich und da ist ohne Ende Geld draufgegangen, was sich halt irgendwelche Leute in die Taschen gesteckt haben und dadurch konnten dann Leute nicht behandelt werden und überhaupt ist das Gesundheitssystem schlechter geworden und so. Aber das ist halt diese psychopathische Denkweise, so nach dem Motto, ja, ich mache das halt irgendwie so, dass ich da noch ein paar Millionen rausholen kann und nach mir die Sintflut, so.
Ja. Es wird an den falschen Ecken gespart und nur an sich selber halt gedacht. Genau, und halt ein weiteres Symbol von diesen Brand von diesem Turm ist halt auch einfach, dass sich England, so schreibt ja zumindest Neil Bradley, einfach eine ganz unsichere Zukunft bewegt und dass halt, wie es halt Hamlet gesagt hat, etwas ist faul in diesem Staat und das ist wirklich, und das ist halt letzten Endes die Eliten, die da wirklich faul sind oder am Faulen sind.
Ja, hat sogar angegeben, ich habe den Artikel auch gelesen, dass London sogar als die korrupteste Stadt weltweit gilt. Also da, wo sich auch also viele Banken konzentrieren, also auch Kartelle. Also Unterwelt sehr stark vertreten ist. Und das weitet sich ja dann noch aus in dieses ganze Thema, also Pädophilie, also was ja für Großbritannien, also gerade in den letzten 6 Jahren, also es ist da ja auch immer mehr rausgekommen. Also angefangen von diesem BBC-Moderator, diesem Jimmy Savile, also bis hin zu britischen Parlamentariern, die da mit Minderjährigen was angestellt haben und also sehr viele Facetten, die da deutlich geworden sind.
Ja, definitiv. Ja. London, ein dunkler Fleck.
Ja.
Ein dunkler Fleck auf der Landkarte.
Also ein besonders fauliges Pflaster.
Ja.
Dann sind wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ne? Also auch, ob Corbyn da noch was erreichen kann, ob es Neuwahlen gibt und generell, wie die Bevölkerung, die halt jetzt echt keine Lust mehr hat, reagiert.
Ja, und dann gibt es ja dann auch also immer noch also die Spannungen also in Bezug auf Nordirland und Schottland. Die sich ja dann auch also so durch den Brexit dann noch also stärker hervorgestochen sind, also wo Schottland ja auch also dann nochmal ein Unabhängigkeitsreferendum anstreben wollte und auch Nordirland möglicherweise also die Aussicht bestehen könnte, dass die vielleicht auch irgendwann mal in der Zukunft ein Referendum machen, also sich wieder mit der Republik zu vereinigen, um halt in der EU bleiben zu können. Genauso wie Schottland dann auch als unabhängiges Land, also dann nicht dem Brexit folgen würde.
Ja, Schottland ist ja zum Beispiel, ich weiß es nicht, war das letztes Jahr gewesen oder vor 2 Jahren, wo sie für ihre Unabhängigkeit stimmen wollten? Und wo?
Ist auf jeden Fall schon länger her, ich glaube schon mindestens 1 Jahr, 2 Jahre.
Ja. Mhm. Genau, also da ging es ja auch.
Ja, so 2014, glaube ich, war das.
2, 3 Jahre. Genau, da ging es ja auch darum, dass er in Schottland für die Unabhängigkeit stimmen wollte und wo halt so viele Menschen eigentlich gewählt haben und wo man dann am Ende vermuten kann oder nicht vermuten kann, was sehr wahrscheinlich ist, dass halt die Wahlzettel halt gefälscht wurden oder halt, ja.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall groß und sie versuchen es ja jetzt wieder, soviel ich weiß, nochmal ein Referendum durchzuführen und vielleicht klappt es ja dieses Mal. Ja. Vielleicht sind die Stimmen dann so extrem dafür, dass sie es nicht mehr vertuschen können.
Ja,
das Imperium fällt auseinander.
Also gerade auch jetzt nach diesem Brand.
Gut, und in knapp Monat ist auch hier der 20. Jahrestag von dem Tod der Diana. Ich weiß nicht, ob ihr darüber was wisst, wo sie halt...
Schon wieder 20 Jahre her,
gell? 20 Jahre her, ja. Wo halt die Prinzessin leider bei einem Autounfall ums Leben kam und wo halt auch vermutet... wird das ja eben umgebracht wurde, weil sie sich eben auch für Menschen eingesetzt hat, unter anderem.
Also sprichwörtlich verunfallt.
Ja, genau.
Ja, also ziemlich das Gegenbeispiel vom Establishment in Großbritannien. Ich habe letztens habe ich ein Video von ihr gesehen, ich glaube kurz vor ihrem Tod, wo sie interviewt wird und dann Fragen gestellt bekommt, wie fühlen sie sich als Teil dieser Familie und so, und da war sie schon ziemlich, sag mal, ziemlich offen über das, was sie vorhat und dass es eben nicht irgendwie ins Schema passt.
Gerade halt die Geschichte von England, wenn man die erzählt mit der Kolonialisierung, wie viele Länder die auch kaputt gemacht haben, war halt auch schon sich über andere Menschen gestellt haben, das ist schon, ja, Wahnsinn. Eigentlich sei es Indien zum Beispiel als größtes Beispiel oder mir bekanntestes Beispiel.
Dann gibt es noch einen anderen Aspekt zu diesem Brand, der sich auf den 11. September 2000...
Ah, stimmt.
Weißt du da mehr?
Genau, also genau, das Der Turm stand ja fast vollkommen in Flammen und es wurde offiziell gesagt, dass am 11. September 2001 der Anschlag, wo die Flugzeuge in zwei der drei Türme reingeflogen sind und dann brannten ja auch lichterloh diese Türme und die halt wirklich von oben nach unten perfekt eingestürzt sind. Warum steht da dieser Grenfell Tower noch? Das ist die Frage, weil er stand auch vollkommen in Flammen, steht aber noch. Es kam kurzzeitig in Medien, ja, es besteht die Einsturzgefahr, aber bis jetzt ist nichts eingestürzt. Und das halt, ja.
Der hat ja auch viel länger gebrannt, oder?
Mhm. Ja, mhm. Weil der Turm
ja, viel stärker, ja.
Ja. Der war möglicherweise auch nicht ganz so stabil, würde ich mal sagen, also wie die Twin Towers.
Mit Sicherheit, ja.
Mhm. Das heißt, ein Feuer kann keinen Turm zum Einsturz bringen. Was hat dann die Türme in New York zum Einsturz gebracht?
Ja gut, in New York könnte man jetzt behaupten oder
durch sagen. Durch den Einschlag.
Durch die Einschläge.
Die Wucht eines Flugzeugs oder
genau,
so.
Genau, dass die Wucht des Flugzeugs
Kerosin.
Das verursacht haben könnte, obwohl das die zwei großen Gebäude, also die World Trade Center 1 und 2, ja eigentlich so gebaut wurden von Anfang an, dass sie eben gerade diese Flugzeug ein...
Die haben damit gerechnet?
Ja, die haben damit gerechnet. Das war in den Plänen mit vorhanden, dass sowas überstanden werden kann.
Oh.
Und dort war auch nicht der ganze Turm in Flammen, sondern eben nur über dieser Einschlagstelle auf den beiden Türmen. Und es waren eben nicht die einzigen beiden Türme, die dort gefallen sind, sondern es gab halt noch ein drittes großes Hochhaus daneben, BTC 7.
Ja. Das kleinere im Hintergrund?
Ja, klein, in Anführungszeichen, das ist viel größer als das in England. Und das ist dann auch zusammengefallen, obwohl kein Flugzeug reingeflogen ist.
Mhm. Ja, in einer extremen Staubwolke.
Wie durch Geisterhand.
Ja, ganz und da ist eben auch die offizielle Erklärung, dass es an dem Feuer gelegen hat, das in dem Haus dann gebrannt hat, und das hat man dann auch auf einigen Videos gesehen, dass da tatsächlich was gebrannt hat, aber das ist überhaupt kein Vergleich mit dem Brand, den wir da in England gesehen haben, wo alles lichterloh gebrannt hat.
Ja, da war quasi nur so eine halbe Etage hat ein bisschen gebrannt oder so, glaube ich.
Bisschen gelodert.
Also es ist wirklich haarsträubend, und es gibt ja auch so Seiten im Internet, hatte ich mal irgendwann drauf geguckt, die das dann versuchen zu rechtfertigen, die offizielle Theorie. Mhm. Und das sind also echt die absurdesten Erklärungen, also dass durch die Hitze dann sich diese Stahlsache alle so nach innen gebogen hätten und was weiß ich. Also
und alle nach innen kozentrisch, also so, dass es genau passt.
Genau zur gleichen Zeit, dass es dann senkrecht in sich selber hineinfällt und zwar im freien Fall.
Mhm. Ja, und auch nur weil irgendwie ein paar Zimmer gebrannt haben. Also es ist wirklich... Mhm. Unglaublich. Und der Turm in England, der hat ja wirklich wie eine Fackel gebrannt.
Ja.
Ich glaube, einen ganzen Tag oder so. Ne?
Ja.
Mhm. Und der steht noch. Also es ist, das können sie einfach nicht wegerklären, aber die Leute wollen halt glauben, was sie glauben wollen. Ne?
Ja. Mhm. Ja, die kam halt, ja, um kurz abzuschweifen, in den USA, die kamen ja sofort mit der Erklärung, es waren Terroristen, und natürlich haben es dann die Leute auch einfach aufgenommen und hatten sofort einen Bösewicht in der Hand, und dann ging es halt später dann mit dem Irakkrieg los. Wo natürlich auch England involviert war später dann.
Ja.
Der Tony Blair damals.
Der Tony Blair, genau. Und der will ja angeblich auch wieder,
oh Gott,
wieder in die Politik zurück.
Nein.
Unglaublich, aber wahr, er will in die Politik zurück.
Er sollte ins Gefängnis zurück oder ins Gefängnis kommen, aber nicht in die Politik.
Ja, das wäre schön, aber das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Vielleicht denkt er in seinem Wunschdenken, er ist immer noch so beliebt, dass er jetzt einfach zurückkommen kann, und dann kann er vom Corbyn die Partei wieder übernehmen.
Ja.
Aber die würden ihn wahrscheinlich rausprügeln.
Ja. Ich glaube, im Statement hat er auch gesagt, die Politik im Moment, die meine Partei macht, bin ich nicht zufrieden. Ich glaube, ich sollte wieder eintreten oder sowas. So suggerieren, dass er das dann wieder alles auf die Reihe bringen kann. Was wir in der Vergangenheit gesehen haben, wie toll er das dann auf die Reihe bekommen hat, England in den Krieg reinzuziehen.
Ja. Oh Gott.
Aber okay. Es ist auch frappierend, also wie er also gealtert ist und dadurch eigentlich mehr so umso mehr, also auch sein Gesicht. Ich finde, das passt so richtig gut, also zu dem, was von ihm so entblößt worden ist. Man sollte zwar nicht so, man sagt zwar immer, man soll nicht auf Äußerlichkeiten Wert legen, aber ich finde, manche Menschen entsprechen dann schon auch.
Manchmal ist schon interessant. Zum Beispiel der Obama ist ja auch richtig gealtert, ne? In seinen acht.
Und Putin sieht immer noch aus wie 20.
So ja, das ist unglaublich.
Ja.
Der sieht fast schon jedes Jahr irgendwie jünger aus. Das ist schon strange, obwohl er schon über 60 ist, glaube ich, gell?
Ja.
62, genau, ja. Sowas.
Natürlich ist Putin gealtert, das ist klar, aber man sieht einfach diesen großen Unterschied, wie was für Falten hat der Obama hat und zum Beispiel auch der Tony Blair im Gegensatz zu Putin hat, der einfach noch fit für den Turnschuh wirkt und
Also viele ehemalige westliche Politiker sehen fast aus wie so kleine fiese Dämonen oder so.
Ja,
ne?
Ja, doch, das passt.
Apropos Dämonen, der Kissinger,
ja.
Der war ja jetzt wieder in Russland, also bei Putin, und hat da mit ihm geredet. Und davor war er, nachdem Lavrov sich mit Trump und seinem Team da in Amerika getroffen hatte, hat er dann danach auch ein Zwei-Augen-Gespräch mit Trump geführt. Stellt sich natürlich die Frage, was da abläuft. Der ist ja, glaube ich, inzwischen auch schon 94. Also schon weit über dem Zenit eigentlich. Aber er ist immer noch irgendwie total unterwegs in der Politik, ne?
Ich würde schon fast sagen, er sollte eigentlich im Altersheim wohnen, aber
ja.
Okay. Ja.
Sich nicht mehr in die Politik einmischen. Okay, da wir gerade schon ein bisschen zu den USA überschwenken, ein anderes Thema ist dieser sogenannte Leak, der vor diese Woche oder spätestens letzte Woche rauskam über den Giftgasangriff in Syrien oder den angeblichen, muss man dazu sagen. Das basiert auf einem Artikel von Simon Harsh. Ich weiß nicht, werden viele nicht kennen, weil er ist ein englischer Publizist oder Journalist, der auch für den New Yorker sehr viele Sachen schreibt und ist aber bei der Welt erschienen oder Welt am Sonntag und er hat halt ein Chatprotokoll zugeschickt bekommen und dieses Chatprotokoll findet halt statt zwischen einem amerikanischen US-Soldaten, der in der Nähe von diesem Giftgasangriff von Khan Shaykhun war. Ich weiß nicht, wie nah das war, weil in Syrien sind ja offiziell keine amerikanischen Gruppen, aber jedenfalls an dem Punkt, wo die das halt mitbekommen haben konnten. Mhm. Letzten Endes, darum geht's halt. Und halt ein Sicherheitsberater der USA. Genau, und dieser Chat stammt halt vom 6. April 2017. Da fand er halt offiziell
statt.
Steht
da genauer, welcher Sicherheitsberater das gewesen ist?
Nee, Namen werden keine genannt, aufgrund der Sicherheit der Person und anderen, die stationiert sind, wurden da keine Daten genannt, keine weiteren. Genau, und um was ging es denn in diesem Chat? Zum einen ging es ja darum, um diesen angeblichen Giftgasangriff und die sagen halt eindeutig, dass Präsident Assad natürlich ein Waffenlager angegriffen hat, aber keine Giftwaffen eingesetzt hat. Also das kam ganz eindeutig hervor.
Von den Soldaten am Boden, von den amerikanischen Soldaten, wo auch immer sie da stationiert gewesen sind.
Also die erste Frage ist halt, wenn ich es kurz vorlese, ein paar Ausschnitte. Amerikanischer Soldat, wir haben verdammt nochmal ein Problem. Sicherheitsberater. Was ist passiert? Liegt es daran, dass Trump Geheimdienstinformationen ignoriert und der versucht, die Syrer zu treffen? Und das wird die Russen anpissen? Das ist schlecht, die Lage verschlimmert sich. Also geht es halt los, dass natürlich ein Angriff stattfand und die sich dann auch weiter Gedanken machen.
Was machen die Russen jetzt?
Was machen die Russen jetzt?
Was ja verständlich ist für so einen Soldaten am Boden, der dann merkt, dass da ein Bündnispartner von Russland angegriffen wird.
Ja.
Man weiß ja, zu was sowas führen kann.
Mhm.
AKA, ein dritter Weltkrieg.
Genau, das ist halt dann auch ein weiteres Thema, dass halt die USA nach diesem nicht stattgefundenen Giftgasangriff diese Tomahawks losgeschossen haben auf dem Flugzeug von Schiffen und dabei halt einen Flughafen in Syrien angegriffen haben, aber Die wussten erstens mehrere Stunden vorher Bescheid, einfach auch durch die Russen, weil die natürlich die Lage beobachten. Das heißt, die Truppen und das Personal konnte zurückgezogen werden und letzten Endes ist nichts passiert. Und der amerikanische Soldat sagt halt, ja, letzten Endes, was wir gemacht haben, ist ein wahnsinnig teures Feuerwerk für die Syrer veranstaltet, ohne überhaupt einen Schaden anzurichten. Genau, und dann geht's halt weiter. Ja, wer ist da zuständig gewesen für diesen Angriff überhaupt auf Syrien? Und was sind da halt die Konsequenzen, was halt vor allen Dingen die Frage mit Russland ist? Und was sehr, sehr erstaunlich ist und auch Sinn macht für die Truppen am Boden, dass die wirklich die Russen loben, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sagen, dass die mir, ich sag's jetzt sinngemäß, wir haben jetzt so viel Zeug verrissen und die bleiben immer noch ganz ruhig und verhalten sich ganz vernünftig. Und ja, das hört man von Soldaten.
Schon hochinteressant, ja, wie das überhaupt nicht mit dem offiziellen Gebären vom Pentagon übereinstimmt, was die Soldaten am Boden sagen über die Russen und wie sie sich verhalten in Bezug auf Syrien und Assad.
Ja.
Und auf den IS natürlich.
Luke, du willst was sagen? Ja,
also diesem Transkript aus dem Artikel war auch ganz interessant, dass dieser Soldat oder der Sicherheitsberater, weiß nicht, haben gesagt, also dass die halt auch Angst haben, dass halt die Russen irgendwann nicht mehr so cool reagieren. Also es war so nach dem Motto, Leute, wir überspannen den Bogen und wir sind heilfroh, dass die Russen so entspannt reagieren und so gelassen an die Sache rangehen. Aber halt auch gleichzeitig so, hey, wenn wir es übertreiben, dann kriegen wir hier irgendwie richtig einen drauf. Und die sagen halt auch, dass die Russen halt die Möglichkeit haben, auch richtig drauf zu hauen, wenn sie wollen.
Genau, vielleicht noch zwei kurze Auszüge. Der amerikanische Soldat sagt, gibt es bei deinen Kollegen welche, die angepisst sind oder machen einfach nur alle mit und sagen, das ist okay? Der amerikanische Soldat sagt, es ist ein Irrenhaus, zur Hölle. Wir haben den Russen sogar eine Stunde vor dem Angriff Bescheid gesagt. Also sie sind alle total verwirrt, scheinbar dort, und haben natürlich auch Angst irgendwo. Und der andere Auszug ist hier mit den über die Russen. Sagt auch wieder der amerikanische Soldat, die Russen sind extrem vernünftig. Trotzdem, was die Medien berichten, versuchen sie immer noch, die Konflikte zu entschärfen und die Luftkampagne zu koordinieren. Das heißt natürlich immer wieder in Rücksprache mit den USA, einfach sagen, hier, wir greifen jetzt diese Stellung an, dass die Bescheid wissen. Also trotz dieser ganzen Aktion. Also das sagen halt Leute, die wirklich dort sind, nicht irgendwelche Medien, die tausende Kilometer weit sich in Sicherheit wiegen können, sondern Leute, die es betreffen könnte, wenn irgendwas passiert. Und ja.
Also ich finde das auch sehr, sehr gut, also dass die Russen trotzdem sich auch also beständig mit den USA weiter also koordinieren und absprechen und dass das auch bezeugt werden kann. Also von den Soldaten, also weil wenn dann nämlich wieder in den offiziellen Medien wieder irgendwas Gegenteiliges behauptet wird, ja, die Russen, die machen einfach irgendwas, die sind aggressiv oder was auch immer. Dann ist das nicht glaubhaft.
Ja. Genau, also Fakt ist letzten Endes, Syrien hat keine Giftwaffen eingesetzt. Die Gefahr, oder was passiert sein könnte, ist, dass eben CIA entweder dort Waffen untergebracht hat und letzten Endes war das, also chemische Waffen dort in diesem Waffendepot untergebracht hat, was eben die Syrer angegriffen haben. Weil die halt auch, glaube ich, ein paar Stunden vorher wussten, was die angreifen. Die geben es halt auch bekannt. Und dass die
der NS reingeschoben haben. Oder es bestand halt eine direkte Gefahr, dass ein Chemiewaffenangriff stattfindet, eben aber von IS und Konsorten, also von den moderaten Terroristen, die von den USA unterstützt werden. Und die Syrer haben halt reagiert, damit dieser Angriff nicht stattfinden kann. Indem sie einfach diese Waffen eliminiert haben.
Könnte auch sein, ja.
Also jedes Szenario ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, als dass die Assad-Regierung diesen Giftgasanschlag oder Angriff durchgeführt hat.
Genau, und das war ja auch unsere Meinung gewesen vor mehreren Monaten, im April, wo das halt stattfand, dass eben natürlich Assad keine Giftwaffen geworfen hat, weil es für ihn einfach keinen Sinn macht.
Ja. Und dazu muss man inzwischen auch kein Genie mehr sein, weil wir haben ja auch die Erfahrung mit dem Irak gemacht und in so ziemlich fast jedem anderen Land, dass irgendwelche Vorwände gesucht wurden und dann unter diesen Vorwänden Kriegseinsätze von den Amerikanern dann durchgesetzt wurden. Und dann ist es natürlich die logische Schlussfolgerung, dass man sich erstmal damit kritisch auseinandersetzt und zuerst mal davon ausgeht, dass das vielleicht nicht stimmt. Ich sage einfach der gesunde Menschenverstand, dass man da erstmal vorsichtig reagieren sollte.
Ist eigentlich dieses Narrativ mit den Fassbomben, wird das eigentlich in den Medien noch manchmal aufgebracht?
Ja, das wird immer wieder aufgebracht, vor allem von Frau Hillary Clinton und ihren Konsorten. Oder von McCain. McCain nutzt es auch gern, diese Fassbomben. Und ich glaube, in den letzten Tagen ist diese Sache über angebliche Chemiewaffeneinsätze von der syrischen Regierung wieder aufgekommen. Weil die Amerikaner, glaube ich, behaupten, dass die Syrer, also die syrische Armee, also aka Assad, sowas in Planung haben wieder. Und dass man jetzt vorgehen sollte. Also es irgendwie alle zwei Wochen hört man irgendwas in der Richtung, dass man dann doch bitte reagieren sollte, weil dann irgendwo Assad dann wieder irgendwas mit Chemiewaffen zu tun haben könnte.
Ja, ich habe mal gelesen, der Grund, also warum diese Aggressivität, also von seitens der USA wieder so, also gegen Syrien betrieben wird, dass es also auch damit zu tun hat, dass die Dinge dort nicht so laufen, also wie sich das Establishment sich das so vorstellt und denkt. Also da wurde halt ganz konkret in dem Artikel Spaltung Syriens genannt, was die ja eigentlich so mit eines der Ziele sein soll auf der Agenda, weshalb auch diese ganzen Terroristen also unterstützt und eingesetzt werden und dann dort auch mehr oder weniger in ihren Zahlen da explodiert sind und nun aber halt eben syrische Regierungstruppen die Oberhand gewinnen. Zum Beispiel habe ich letztens gelesen, dass Aleppo jetzt vollständig befreit sein soll, also von jeglichen Extremisten und dass die immer mehr vorrücken und also die Extremisten und die auch dann halt, also US-Unterstützer oder was da sonst noch für Unterstützer sind, immer mehr zurückdrängen.
Ja, der Regime-Change ist irgendwie nach hinten losgegangen. Ne?
Ja.
Und ich irgendwie sind auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, drehen eigentlich immer mehr durch, weil ich meine, jetzt hat die zum Beispiel die Botschafterin bei den Vereinten Nationen der USA, Nikki Haley, die hat jetzt gesagt, also Zitat, alle weiteren Attacken, die dem syrischen Volk zugefügt werden, dafür werden wir Assad und auch Russland und Iran verantwortlich machen.
Also,
schon im Voraus. Also hat sich wahrscheinlich gar nichts dabei gedacht, ne? Also ja klar ist das so. Also das
unglaublich.
Ist Wahnsinn. Also in dem Tweet hat sie das getwittert. Also das ist,
okay.
Muss man sich mal vorstellen.
Ja. Was auch in den Chatprotokollen mit zur Aussprache kam, ist, dass es vorrangig um Iran geht, dass die Iran stürzen können. Syrien ist der erste Schritt, um das zu zerstören, was ihnen ja nicht gelungen ist zum Glück. Und Iran ist das eigentliche Ziel, was sie zerstören wollen.
Ja, Iran ist ja schon seit Jahren eigentlich mit das Hauptziel, was bisher nicht so geklappt hat.
Und zum Glück,
vor allem jetzt dadurch, dass die Russen den Syrern helfen. Und Israel ist, glaube ich, auch nicht besonders zufrieden
in letzter Zeit
mit dem, was da in Syrien abläuft, weil die haben, glaube ich, in der letzten Woche allein in der letzten Woche 5 Angriffe durchgeführt auf die syrische Armee. Wieder.
Ja, schießen einfach mal drauf, greifen mal ein Land an und ja. Genau, angeblich, der erste Angriff fand statt letzte Woche, weil angeblich Artilleriegeschosse auf denen ihr Gebiet gelandet sind oder geschossen wurden aus Versehen und die haben sofort Angriffe geflogen und halt mehrere syrische Panzer oder Stellungen angegriffen.
Da geht es anscheinend um diese Golanhöhen, die eigentlich ein Teil Syriens sind und die Israel eigentlich für sich beansprucht. so wie sie eigentlich fast alles für sich beansprucht. Und ja, schon interessant. Ja,
die bauen da Wein an.
Ach so, ja, klar. Und deswegen.
Ich glaube, da geht es vorrangig um Wasser, oder? Golanhöhen, kann das sein?
Ja, auch, ja. Auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall, Fakt ist es, die greifen ein legitimes Land an und ja, die wissen, was in diesem Land geschieht. Die kämpfen gegen Terroristen und die beschweren sich, wenn halt 2-3 Bomben auf die Golanhöhen
treffen. Wobei man ja nichts, was von der israelischen Regierung kommt, glauben sollte, einfach mal so.
Was wirklich passiert ist.
Mhm. Ja, der IS hat sich doch auch bei Israel entschuldigt, als er mal aus Versehen auf den israelischen Soldaten geschossen haben.
Ja, das war das erste und einzigste Mal, dass sich der IS für irgendwas entschuldigt hat. Und da haben sie sich bei Israel entschuldigt. Das ist schon witzig, oder?
Das sagt auch sehr viel, finde ich.
Ja, wissen die etwa mehr, dass Israel die unterstützt oder was? Das müssen sie ja wissen, wenn sie die Waffen von Israel auch bekommen.
Ja, also ich glaube, wenn da irgendwo Hebräisch auf den Munitionskisten drauf ist, das erkennt man schon.
Ja. Bis jetzt waren es nur amerikanische Soldaten, Waffen, die sie gefunden haben. Ich weiß gar nicht.
Ja, die Israelis sind da sehr gewitzt.
Auf jeden Fall.
Die wissen, Deutung, die was macht.
Zumindest die Regierung, ja. Verdrehen gerne mal so ein paar Fakten. Okay, gut. Das war es zumindest zu diesem Syrien-League. Ich weiß nicht, hat jemand von euch noch was?
Ach so, ja. Was ich interessant fand, dass das zwar in der Welt veröffentlicht wurde, nur auf der englischen Seite. Also die Deutschen haben davon eigentlich wenig mitbekommen. Wir sind eigentlich die erste Seite, die dann diesen Artikel aufs Deutsche übersetzt hat. Also wer sich durchlesen will, der kann bitte mal auf de.sotnet gehen und dann sich den Artikel vielleicht durchlesen.
Genau.
Schon interessant, dass es im Deutschen nicht so aufgegriffen wurde.
Wir könnten ja dann auch den Link also auf die Seite von der Sendung stellen.
Mhm. Genau, das können wir machen. Genau, das ist mit reinstellen, dass unsere Leser das dann auch nochmal nachverfolgen können, was es genau über diesen Leak geht. Okay, gut. Dann ein anderes Thema ist, was diese Woche, letzte Woche ganz brisant war. Es war dieser sogenannte, jetzt zurück zu Deutschland, die Erlassung des Staatstrojaners oder dass die Bundesregierung oder besser gesagt unser Geheimdienst halt Trojaner bei uns in die Computer setzen darf, damit wir alle ausspioniert werden können.
Gilt das für alle Computer oder nur für Windows oder für Mac oder wie oder was?
Ich denke, der Trojaner, der passt in jeden Computer rein.
Ja. Ist kein Computer mehr sicher in Deutschland.
Wahrscheinlich
nicht. Vor den Staatstrojanern. Und was machen dann die Trojaner?
Da kann man halt Leute ausspionieren. Das ist halt eine Software, womit sie sich dann anmelden können oder wie auch immer die das machen.
Und aus welchem Grund oder was?
Weil wir alle Terroristen sind.
Wir sind doch nicht alle Terroristen.
Doch, scheinbar.
Das meint doch nicht die Regierung.
Naja, wir würden nicht das befürworten wollen, was die Psychopathen an der Macht so auf ihrer Agenda haben. Deswegen sind wir aus ihrer Sicht wahrscheinlich Terroristen.
Genau, ich habe dazu noch eine kurze Einlage, die ist ursprünglich von 2009, das heißt, die war fast 10 Jahre her. Und die spiele ich mal kurz ein und da könnt ihr euch die selber mal kurz anhören. Wie gesagt, die ist vor 9 Jahren entstanden, am 24. Mai, 19. Mai, glaube ich.
Erst kürzlich haben wir herausgefunden, dass in Deutschland mehr als 82 Millionen versteckte Terroristen wohnen. Du bist einer davon. Deswegen überwachen und speichern wir ab jetzt für 6 Monate alle deine Aktivitäten. Zum Beispiel, wen du anrufst und wann. Wann du dein Handy benutzt und wo. Wann und wo du dich ins Internet einloggst und welche Seiten du besuchst, an wen du E-Mails schreibst und wieso. Und weil du Terrorist bist, darf das Bundeskriminalamt von nun an auch deinen Computer überwachen. Wir kennen deine Passwörter, schauen uns deine Urlaubsbilder an, verfolgen, mit wem du chattest. Oder stöbern in deinen persönlichen Dokumenten Wir können alle Daten von deinem Computer herunterladen, verändern oder ganz neue abspeichern. Wir hatten in Deutschland noch nie einen international geplanten Terroranschlag. Aber mit dir und den 82 Millionen neuen Terroristen müssen wir gut aufpassen, damit das auch so bleibt.
Genau, das ist halt diese Szene, die ist ursprünglich von Alexander Lehmann geschaffen worden. Und am 18. Mai 2009 kam die zum ersten Mal auch ins Netz. Da ging es halt damals, glaube ich, auch um die, ich weiß gerade nicht den Begriff, um halt, ich glaube, Vorratsdatenspeicherung war das gewesen. Und ja, wo eben da auch alle Daten gespeichert werden sollten und halt das BKA halt Zugriff auf alle Rechner hat. Und das wurde jetzt offiziell durchgewunken, dass jeder halt irgendwo verdächtig ist. So kann man es zumindest auf jeden Fall deuten.
Und interessant war aber auch der Prozess, wie dieses Gesetz dann durchgewunken wurde, oder?
Mhm. Genau. Das wurde einfach durchgewunken letztendlich. Es wurde unter den Vorsatz.
Das wurde schnell aufgebracht und dann wurde das schnell durchgesetzt. Also.
Ja, so durch die Hintertür, ich glaube, ja.
Genau, also das wurde irgendwie, also in der Diskussion, also der Koalition, also in, so allgemein, also in ein Gesetz, Fahrverbote, also ja. für Leute, die straffällig geworden sind, eingebunden.
Und damit hatten sie halt die Chance, das Bundesrat zu übergehen. Letztendlich, dass er nicht gefragt werden muss und konnten das Gesetz damit durchwinken.
Ja, ist das rechtlich überhaupt möglich oder richtig? Oder?
So.
Also es geht so, ich glaube, solche Dinge gehen schon und werden auch, ich meine, in den USA ist es, glaube ich, auch ein Klassiker, dass man irgendwie so unter einem großen Gesetzespaket dann, wo es um was ganz anderes geht, dass man dann noch irgendwo so einen Paragraphen noch so mit aufnimmt, so, ach übrigens, wir können jetzt, keine Ahnung, alles machen und die teilweise checken das die Abgeordneten ja auch noch nicht mal. Also wenn sie es checken, haben sie vielleicht auch keine Lust oder sehen die Auswirkungen nicht oder so. Und also es ist schon ein sehr zweifelhaftes Verfahren, aber rechtlich ist es wahrscheinlich möglich.
Genau, ein kurzer Auszug aus einem Artikel, weil ich vorhin das Bundesrat gesagt habe, das stimmte nicht. Die Koalition hatte sich, finde ich, gezeigt, das Vorhaben ganz ohne Absegnung der Länder durchzuwinken, indem sie das Vorhaben in einen Gesetzentwurf bezüglich Fahrverbote für Straftäter einbauen. Und gegen Schwarz-Rot den Bundesrat. Also doch Bundesrat, okay.
Ja, genau.
Genau, ja. Wie gesagt, mit diesen, den sie es in etwas anderes verpackt haben, war das halt möglich gewesen.
So, jetzt können wir uns alle viel, viel sicherer fühlen.
Ja, auf jeden Fall, es wird nie wieder was passieren.
Ja, unsere kompetenten Kollegen bei den Sicherheitsbehörden
ja. Werden genau, jetzt jeden... Genau, also die werden jetzt alle Terroristen unschädlich machen können.
Genau, per Facebook.
Per Facebook.
Also dazu kam ja gestern erst noch was raus. Gegen Facebook. Hasskommentar, Bundestag beschließt umstrittenes Gesetz. Da ging es halt auch darum, dass eben die jetzt, ich glaube, Behörden oder beauftragen können, dass die eben Hasskommentare einfach entfernen können. Das heißt, man könnte es auch so deuten, alles, was kritisch ist, kann von Facebook gelöscht werden.
Also in den letzten Monaten, wenn ich gelesen habe, Hasskommentare und dann auf Welt oder so gelesen habe oder Stern, dann waren diese Hasskommentare eigentlich immer die Wahrheit. da haben wir dann ein Problem, wenn dann die Wahrheit einfach als Hass deklariert wird und dann einfach gelöscht wird.
Ja, und das ist einfach auch grundsätzlich ein Problem, solche Gesetze, also das geht eigentlich gar nicht, weil selbst wenn man jetzt mal unterstellt, dass es gut gemeint ist und dass es wirklich nur darum geht, irgendwelche ganz schlimmen, weiß nicht, antisemitischen oder volksverhetzenden, beleidigenden überhaupt Kommentare oder mit schlimmen Wörtern oder so, dass man die aussortiert. Also selbst wenn man mal davon ausgeht, es geht wirklich nur um sowas, wo ja auch vielleicht jeder sagen würde, ja okay, das ist vielleicht jetzt gar nicht so blöd, also den Mist will man wirklich nicht lesen. Aber dann ist es halt so, ne, wenn man diese Grenze überschritten hat, nach dem Motto, man verbietet Hasskommentare, dann ist halt die Frage, wer definiert, was Hass ist. Und ja, selbst wenn das jetzt im Moment noch okay ist und die jetzt nicht irgendwelche politischen Kommentare verfolgen oder so, wer weiß, wer von diesem Recht in Zukunft halt noch anders Gebrauch machen wird. Deswegen muss man da halt echt verdammt aufpassen mit solchen Gesetzgebungen. Und wenn dann Leute sagen, naja, finde ich ja eigentlich gut, irgendwie, dann muss man da sehr vorsichtig sein.
Also es erinnert auch so an, an diese Geschichte mit dem Frosch, der im Wasser ist und so ganz langsam gekocht wird. Und der Frosch, genau, ja, was willst du sagen?
Und selber gar nicht mitbekommt, dass er gekocht wird, weil es so langsam vonstatten geht.
Genau.
Und letzten Endes auch, selbst wenn das jetzt offiziell beschlossen wurde, ist die Frage, wie lange fand das vorher überhaupt schon statt, dieser Staatstrojaner? Wie lange existiert der schon oder seit wann ist der überhaupt schon auf allen Rechnern oder auf vielen Rechnern installiert?
Also ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es schon länger. Und jetzt ist halt offiziell, dass man
sie nicht rechtliche Grundlage hat.
Ja, wobei ich finde auch ein Aspekt bei dieser ganzen Sache mit der Überwachung, jetzt auch mit dem Staatstrojaner, ist auch, dass die Leute halt auch Angst kriegen. Also, und ich glaube, oft in die Falle darf man auch nicht tappen. Also, es ist ja auch richtig, das zu kritisieren, diese ganze Sache mit dem Staatstrojaner. Aber man darf auch nicht den Kopf in den Sand stecken und halt denken, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwas schreibe auf Facebook, dann hört mich gleich die Polizei ab und der Verfassungsschutz und was weiß ich. Also ich glaube erstens, wie ihr sagt, dass die das auch vorher schon wahrscheinlich gemacht haben oder konnten. Vielleicht jetzt nicht jede normale Polizeiwache, aber halt die Geheimdienste und so bestimmt. Und man darf, glaube ich, nicht in die Falle treten, dass man dann sich selber zensiert im Internet oder so, wenn man halt denkt, oh Gott, die kommen jetzt gleich vorbei und stecken mich ins Gefängnis, wenn ich jetzt mal einen kritischen Kommentar poste oder so. Also, ja. Weil das ist, dann hätten sie ihr Ziel erreicht. Also, wenn jetzt, sage ich mal, 40 Millionen Deutsche kritische Kommentare posten, dann können die auch nichts machen.
Also das ist so eine große Datenmenge, also das wäre einfach viel zu überwältigend, um das alles durch diese Kontrollfilter fließen zu lassen und dann die Person dahinter auch noch zu identifizieren vollständig.
Das ist ja, selbst jetzt unter diesen angeblichen Terroranschlägen, die überhaupt in Deutschland stattgefunden haben, die man selbst auch bezweifeln kann, dass die wirklich von den Leuten durchgeführt wurden, ist halt, die Täter waren immer Monate vorher bekannt, selbst in den USA ist es so, in England, wo auch die Überwachung so groß ist, was hat es denn überhaupt für einen Sinn?
Richtig.
Das ganze Zeug. Also es basieren trotzdem immer wieder Sachen.
Das ist krass. Da wurden teilweise also Behörden gewarnt. Also jetzt, ich weiß, dass du bei diesem, hab das gelesen, bei einem der oder sogar bei diesen beiden kürzlichen, also Terroranschlägen in London, bei dem in London und bei dem in Manchester, waren, glaube ich, also die Personen auch also lange vorher bekannt. Und der jetzt hier von London, also dieser dritte Attentäter, also wo ganz klar war, also dass der auch bekannt war, seit 2015 schon, da haben sogar also Freunde und Nachbarn also den bei Behörden angezeigt und gesagt, also es könnte sein, dass der irgendwas plant, also behalten Sie den mal bitte im Auge.
Also wenn wurde einfach, wenn selbst da nichts passiert, wenn die Polizei oder in Amerika das FBI oder die CIA oder in anderen Ländern eben allgemein die Geheimdienste schon seit Jahren wissen, dass bestimmte Leute ziemlich gefährlich sind, und wenn selbst da nichts passiert, was soll dann passieren, wenn solche Gesetze auf den Weg gebracht werden?
Und noch mehr Datenmengen erhoben werden können.
Was dann natürlich auch die Frage stellt, wer ist da wirklich der Terrorist und wer steckt wirklich dahinter und
Warum werden die echten Terroristen oder die was planen, warum werden die einfach so, warum lässt man die gewähren und sieht dann halt die ganze große Masse ja so als potenzielle Terroristen an, die ja irgendwas planen können. Weil sie ja als angeblich einsamer Wolf dann auf die Idee kommen können oder so, sich irgendwelchen religiösen islamischen Eiferern anzuschließen und dann da irgendwie, sich ein bisschen Inspiration zu holen und einfach mal ihren Frust rauszulassen, indem sie auch dann noch eine sehr ausgefeilte Bombe bauen und da einfach mal was hochgehen lassen. was ich das Gefühl habe, was das ist, was die Bevölkerung glauben soll.
Da fällt mir gerade auch noch ein zu diesem Grenfell Tower. Das wurde ja auch monatelang vorher kritisiert. Also die Regierung wusste Bescheid, dass die billig gebaut haben. Und es wurde halt auch nie was gemacht. Also das heißt, noch einmal zu verdeutlichen, die Regierung, ich denke mal auch in Deutschland ist es sehr ähnlich, interessiert sich einfach nicht, wie es den Menschen wirklich geht, um denen halt auch zu helfen irgendwo, um die zu unterstützen.
Ja, wenn du eine korrupte Regierung hast, dann sind solche Sachen ziemlich gefährlich.
Ja.
Du weißt ja auch nie, was in der Zukunft kommt.
Mhm.
Und wer dann die Machthebel an der Macht haben könnte.
Und gerade jetzt dieser Staatstrojaner im Sinne von Deutschland im September, 24. September finden ja auch die Wahlen statt. Wie spielt das jetzt rein? Was passiert jetzt in den nächsten Monaten?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht haben sie das jetzt auf den Weg gebracht, um hier schön Trojaner zu installieren, dass man ja keine positiven Kommentare zu bestimmten politischen Figuren abgibt, die vielleicht Kanzler werden könnten.
Ja, vielleicht müssen wir sehen. Auf jeden Fall kein guter Schritt, definitiv nicht. Okay, gut. Staatstrojaner. AD. Okay, fast. Genau, was ist sonst noch so passiert? Um vielleicht einen kurzen Rückblick zu geben. Wir hatten schon gehört, ja, es gab einige Terroranschläge oder Attacken zumindest, wo sehr viele Autos involviert waren. Also New York war es zum Beispiel, in Paris war was gewesen. Also, und vor allen Dingen auch in London einige Male sind ein paar Sachen geschehen. Dann vielleicht allgemein zum Puppenspielern, gibt es da was?
Da jemand ja, was? Wir hatten, glaube ich, etwas, was denke ich mal auch noch wichtig ist, die sogenannte Katar-Krise.
Mhm.
Also die sich herauskristallisiert hat, eben auch genau zu dem Zeitpunkt, nachdem die Terroranschläge, also dieser letzte Terroranschlag da in London passiert ist und kurz bevor die Parlamentswahl waren, dann auch noch parallel, also zu Anschlägen in Teheran. Also bei der Katar-Krise, da haben also Saudi-Arabien und ich glaube 6 oder 7 andere Golfstaaten erklärt, also dass Katar terroristische Gruppen unterstütze.
Mhm.
Und deshalb irgendwie also ignoriert oder nicht mehr so beachtet werden sollte oder
sanktioniert werden sollte, ja.
Genau, sanktioniert. Ja, danke. Und das hat sogar also zur Folge gehabt, also dass dann also Nahrungsmittel ausgeblieben sind und dass der Iran also dann auch also schnell ausgeholfen hat, also Nahrung nach Doha zu bringen über eine Luftbrücke, also in die katarische Hauptstadt und dort zu helfen. Und das Hauptmotiv, sagt man, sei gewesen, also dass Katar also sich in der letzten Zeit also zu sehr dem Iran und Russland angenähert habe. Also vor allem also über den Punkt, also gemeinsame Gasfelder im Persischen Golf, die also wo eine Zusammenarbeit also gegründet wurde, also um diese Gasvorkommen zu ergründen und dass Katar auch noch also einen sehr großen Anteil von dem russischen Konzern also Rosneft gekauft hat. Mhm. Also fast 20% im letzten Jahr. Und ja. Und für Saudi-Arabien und auch die westlichen Alliierten dazu, also ist das natürlich ein Dorn im Auge.
Hm. Ja. Ja, und dann hat Saudi-Arabien ja quasi Terrorunterstützung vor Katar vorgeworfen.
Genau.
Also als offizielle, also das war also sozusagen als Deckmantel für das, was du gerade erzählt hast, können sie ja nicht so sagen. Und das ist natürlich schon, also wie es auch in einer Headline ja heißt bei SOT, schlechter Witz. Weil, also der Saudi-Arabien, wo halt die Leute mit der Machete öffentlich geköpft werden, wenn sie irgendwie was Falsches gesagt haben, und die halt überall die Terroristen finanzieren und von denen, also dieser ganze ISIS und Dschihad-Kram und so kommt ja die 1:1 aus Saudi-Arabien, ist ja genau deren Staatsreligion. Mhm. Und die werfen jetzt quasi Katar vor, Terroristen zu unterstützen. Also das ist schon unfassbar.
Mhm. Ja. Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
Genau. Und ein Motiv war wohl auch, also dann halt also das Saudi-Arabien von sich selbst, also als, so sage ich jetzt mal, als, also, ja, könnte man das sagen, Vater des Terrors?
Godfather of the Terror.
Ja. Ablenkt. Und also gerade, weil das halt eben auch so um diese Ereignisse, ja, Terroranschlag da in London, also in Gang getreten ist, diese Krise. Und eben auch wohl um dem, und dann noch diese dann noch parallel, also diese Anschläge in Teheran, also die gleich auch Saudi-Arabien zugeordnet wurden, also die im IS. Hm. Wohl irgendwie, um also dem Iran zu drohen, dass es, also damit es halt von einer weiteren Zusammenarbeit, also mit Katar ablasse, ja, ansonsten würde ihnen noch mehr Ähnliches passieren, so in der Art. Hm. Also das ist das, was so in den Artikeln, also die ich also da gelesen habe, also aufgebracht wurde.
Hm. Okay, gut.
Ja. Jetzt haben wir,
Luke?
Nee, also vielleicht nur mal ganz kurz noch allgemein. Also es ist schon ganz interessant, wie diese Region auch ein bisschen zersplittert jetzt, also mit seit der Syrien-Krise und so weiter. Und jetzt, wenn man so will, vielleicht auch viele merken, dass die USA, dass denen einfach die Macht da so etwas aus den Händen gleitet. Und jetzt halt versuchen, sich auch anderweitig ein bisschen zu positionieren, wie Katar jetzt zum Beispiel, ne? Dass die vielleicht versuchen, dann auch sich Iran und Russland anzunähern, vielleicht sich verschiedene Optionen offen zu halten und also wie diese ganze Region langsam so aus den Angeln gerät, weil halt ja, das US-Imperium bröckelt.
Ja, das ganze Projekt Nahe Osten, das entgleitet also den USA und ihren Verbündeten.
Gott sei Dank.
Auch innerhalb, ja. Auch innerhalb zum Beispiel habe ich hier noch eine Überschrift hier, lachhafte Russophobie, USA wollen Pentagon-Nutzung von russischer Kaspersky-Software verbieten. Wenn man überlegt, Kaspersky, der müsste amerikanisiert sein, er spricht Englisch und lebt, glaube ich, auch seit vielen Jahren in den USA, ich glaube jetzt sogar in Exil, weshalb auch immer, aber ist schon echt lachhaft, wenn man das mal sich anschaut, ganz einfach.
Im Zuge dieser Katar-Krise gab es ja auch viele Stimmen, die da ziemlich kritisch gegenüber gestanden sind, weil das eine ziemlich prekäre Situation eigentlich ist, weil eben Katar von Iran mit unterstützt wird und eben die Türkei sich dann kurz danach dazu entschieden hat, Truppen nach Katar zu schicken, also in die Katarer sozusagen zu unterstützen. Und eben Russland mit Iran verbindet ist, ist das eine ziemlich gefährliche Sache. Wieder so eine ähnliche Sache wie in Syrien, die, wenn sie irgendwie zu weit gehen könnte, eben zu gefährlichen Weltkriegsszenarien führen könnte.
Okay, gut. Ja, andere Überschriften sind von Kind der Gesellschaft oder allgemein betrachtet, ja, Gesellschaft wird weiter immer verrückter. Zum Beispiel ein extremes Beispiel ist, was jetzt vor 2 Tagen war, dass halt eine YouTube-Userin, also das fand ich total bekloppt, um das wirklich so zu sagen, dass sie auf ihren Freund schoss mit einer Pistole und der als Schutz ein Lexikon vor sich hatte. Und was ist natürlich passiert? Der Freund ist gestorben. Also überhaupt auf sein.
War das eine Amerikanerin?
Ja, das war eine Amerikanerin. Ja. Und sie hat das halt gemacht, damit sie mehr YouTube-Follower bekommt. Also,
und der hat das einfach so mit sich machen lassen, oder?
Also angeblich hat er das direkt gefordert, dass das gemacht wird. Die haben das irgendwie vorher 2-3 Mal getestet und nichts ist passiert und er.
das ist doch total krank, oder?
Also Darwin Award auf jeden Fall, oder?
Das habe ich mir auch gerade gedacht. Der Darwin Award.
Ja. Also, richtig erschreckend. Also, und das passiert sehr häufig, sowas. Also, ich finde halt immer noch, sowas kommt auch immer häufiger vor. Also, steigert sich regelrecht, dass einfach für so einen Unfug letzten Endes, dass man da sein Leben riskiert. Und ja, also, es wird den Beweiten immer mehr zu.
Ich glaube, die kleine Tochter war auch noch mit dabei.
Ja, die hat zugeschaut.
Oh Gott,
das schreckt. Die war 3 Jahre erst.
3 oder 4 Jahre, ja.
Genau. Die Verrückten sind unterwegs, das ist ja unglaublich.
So wie die hysterischen Clowns im letzten Jahr oder diese gruseligen Clowns.
Ja. Okay, also Gesellschaft wird immer noch verrückter. Also dann hat sich bis jetzt nichts verändert. Dann vielleicht noch ganz kurz ein paar Erdveränderungen. Da hatten wir jetzt, gestern, war erneut ein sehr großes Unwetter in Moskau gewesen. Mhm. Erinnert an Sintflut aus dem Alten Testament und was bereits vor mehreren Wochen schon einmal war, dass auch eine riesige Gewitterwolke oder Sturmfront auf Moskau zuzog, wo es auch ja wirklich faszinierende Fotos gab und halt auch teilweise Moskau unter Wasser gesetzt haben. Dann natürlich auch ganz aktuell in Berlin, da war auch ein Jahrhundertregen, wo innerhalb von 24 Stunden 150 Liter Regen gefallen sind und halt auch einige Straßen in Berlin unter Wasser standen. Genau, also das Wetter, Gesellschaft wird verrückter und natürlich auch das Wetter. Ja,
und es gab auch doch, wann war das, vor einer Woche oder so,
22.
Dieses ganze Bahnchaos, weil es so ein Tornado gab in Hamburg. Und ich bin natürlich mitten reingeraten.
Oh.
In der Bahn, da ging dann gar nichts mehr. Irgendwie zwei Tage haben sie mehrere Strecken komplett gesperrt und es war ein Riesenchaos, weil irgendwelche Bäume entwurzelt wurden und was weiß ich. Aber das muss man sich mal überlegen. Also Tornado, letztes Jahr, glaube ich, gab es ja schon mal in Bayern oder so ein Tornado.
Auch in Hamburg.
Oder auch in Hamburg, ja, und das war ja auch so eine Sensation. Und jetzt dieses Jahr schon wieder einer, ne? Also ich meine, man fährt im Zug und plötzlich heißt es ja, sorry, ein Tornado, wir können nicht weiterfahren. Also das hätte es früher nicht gegeben. So, es ist echt verrückt.
Ja. Wobei, Maria, sag du?
Ja. Genau, also um noch an diese Tornado-Ereignisse anzuknüpfen, da will ich auch nochmal zurückgreifen auf den März. Da gab es auch in Würzburg einen Tornado, also der auch also Dächer massiv beschädigt hat. Und das ist wirklich, ja?
Nee, sprich du aus Sinne.
Genau, und das ist dann wirklich also ein Ereignis, also das wird irgendwie geläufiger. Also es war halt noch vor einigen Jahren eine Seltenheit und dass das jetzt also immer häufiger vorkommt, das hätte ich zum Beispiel vor, ich sag jetzt mal vor 5 Jahren oder auch noch vor 4 Jahren nicht gedacht.
Wobei statistisch eben gesehen schon immer sehr viele Tornados vorkamen. Es gibt ja eine offizielle Liste, tornadoliste.de ist es, glaube ich, wo statistisch gesehen jedes Jahr sehr viele Tornados vorkommen, aber ja. Auf jeden Fall wird das Wetter trotzdem extremer, das kann man sagen. Das ist die Frage, ja. Luke, du wolltest was sagen?
Nee, ich wollte nur sagen, dass, also, nur wenn man jetzt mit Leuten redet oder so, sagen viele so, ja, das hat's jetzt, das hat total zugenommen mit den Tornados, das hat's ja früher kaum gegeben. Also, es ist schon, weiß ich nicht, ne, das kann ja sein, dass statistisch auch sich nicht verändert hat, aber so, ja, vielleicht wurde auch, weiß nicht, nicht drüber berichtet oder die waren vielleicht auch unbedeutend und haben keinen Schaden angerichtet oder so. Also irgendwie ist es komisch. Ne?
Ja, definitiv.
Das kann der Unterschied sein, dass halt zu mehr Schäden kommt und natürlich auch noch mehr berichtet darüber wird, einfach auch durch unsere heutige Zeit, ja.
Doch, ich kann mich daran erinnern, also das früher, dass es da öfters hieß, ja, eine Windhose ist da und dort gewesen in diesem Ort. Also auch also von der Kategorie Erdveränderung her so. Die Jahre 2013, 2012 rum. Und nun sind es halt eben, kommen mir wohl mehr, also ausgereiftere Tornados, also vor, die sich so langsam so in Größendimensionen, also Richtung USA bewegen. Also so kommt es mir vor.
Okay.
Ich finde halt auch interessant, dass unsere Infrastruktur anscheinend schon überfordert ist mit einem Tornado, dass dann die ganze Bahnstrecke für zwei Tage niederliegt. Das ist ja irgendwie nicht das beste Zeichen, wenn mal irgendwie etwas Größeres passiert, weil so ein Tornado ist ja auch nur ein paar Meter im Durchmesser und wenn noch mal was Größeres passiert, was soll dann passieren mit dem ganzen Warenverkehr, mit unserem heute bestellen, morgen da und
ja. Ja, und die zum Beispiel habe ich auch irgendwo mal gehört, dass die Bahn zum Beispiel seit der Privatisierung oder irgendwann halt ihre routinemäßigen Säuberungen von Leitungen eingestellt haben. Also die schicken jetzt nur noch Teams los, wenn halt irgendwo die Alarmglocke tönt, weil irgendwas nicht geht oder so, aber es wird halt nicht mehr aktiv so zur vorbeugend gemacht. Mhm. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich, ohne dass man es weiß, sehr, sehr viele Beispiele in allen möglichen Bereichen, dass halt gespart wird oder Unternehmen privatisiert werden und dann sagen, nee, das müssen wir nicht bezahlen. Ist mir doch egal, ob in 30 Jahren das Ding zusammenkracht, so nach dem Motto, Hauptsache das nächste Quartal ist gerettet. Und also von daher stimmt es schon. Also das ist eigentlich keine gute Entwicklung, wenn das Wetter immer schlimmer wird und gleichzeitig die Infrastruktur immer maroder.
Wo wir auch wieder den Punkt haben, so zwischen, ja, also das, was also die Bevölkerung nutzt und was eigentlich dann auch in Gefahr ist und dadurch die Bevölkerung wird nicht richtig instand gesetzt, also ähnlich wie bei dem Grenfell Tower in Großbritannien.
Ja. Okay, gut. Würde ich sagen, hätten wir Erdveränderungen auch ein bisschen abgedeckt. Auch das Wetter wird extremer und halt, ja, noch einmal ein Tornado in Hamburg zum Beispiel und auch in Würzburg vor einiger Zeit und es nimmt auch immer mehr zu, dass immer mehr Unwetter hier in Deutschland geschehen. Mhm. Maria, du wolltest was?
Genau, ich wollte noch ergänzend sagen, also es gab auch einige Tote, also bei dieser, also großen Unwetter, also bei diesem großen Unwetterteppich, also der Deutschland am 22. Juni heimgesucht hat. Zum Beispiel ein Mann ist, also in Niedersachsen, also da, wo es am schlimmsten war, also sind einige gestorben und eine Schafherde ist, glaube ich, auch, also durch Bäume, die umgestürzt sind oder durch einen Blitzeinschlag, ich weiß es nicht mehr so genau, sind auch viele umgekommen.
Gut. Okay, dann danke ich mich an alle Zuhörer und wir hören uns dann in 2 Wochen spätestens wieder. Und Thema geben wir noch rechtzeitig bekannt. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss von meiner Seite.
Jo, ciao.
Ciao.
Tschüss.